Ja, guten Morgen. Die Predigt heißt weder Flecken noch Runzel. Aber ich möchte nicht, dass Menschen mich da in eine Perfektionismus-Schublade reinschieben. Wie erreichen wir den Zustand, wo wir ohne Flecken und Runzel vor Gott stehen können? In Hebräer Kapitel 2, Vers 10 lesen wir, denn es ziemt dem, um dessen Willen alles und durch den alles ist, als er viele Kinder zur Herrlichkeit führte, den Anführer ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Dieser Vers hat so viel Wucht. Stellt euch vor, dass der Anführer ihres Heils durch Leiden vollendet werden musste. Das heißt, Jesus Christus kam in diese Welt und ist durch Leiden vollendet worden. Er, der keine Sünde kannte, er, der ohne Sünde war, der keine Neigung zur Sünde hatte, musste durch Leiden vollendet werden. Und somit hat er ein Mitgefühl für jeden Einzelnen von uns. Denn alles, was wir in diesem Leben erleiden müssen und alles, nach dem wir streben müssen, hat er auch getan, obwohl er ohne Sünde war. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Hier ist eine Brüderschaft. Hier ist ein gemeinsames. Das ist nicht irgendein Gott, der uns hier unten in Ruhe lässt und schaut, wie wir durch das Leben strampeln. Das ist ein Gott, der sich identifiziert mit dem Zustand des Menschen. Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel. Wir haben ja heute Morgen in der Sabbatschule schon darüber geredet. Das ist ein unvorstellbarer Gedanke. Und alle diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Diese Gedanken muss man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Und alle diejenigen befreiten, die in Todesfurcht waren, alle. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an. Das ist ein bisschen unglücklich in der deutschen Übersetzung. Und die anderen englischen Übersetzungen sind auch ein bisschen unglücklich da. Denn er nimmt sich ja der Engel an. Er hilft ja den Engeln. Also das ist nicht, wie er übersetzt werden müsste. Die King James sagt, it is not the nature of angels that he took. Er hat nicht das Wesen, nicht die Natur der Engel angenommen, sondern des Samens Abrahams. Er ist wie wir. Er ist gekommen, vollständig Mensch, damit er sich identifizieren kann mit unserem Zustand. Und durch Leiden wurde er, der keine Sünde hatte, vollendet. Daran musste er in allen, Vers 17, den Brüdern ähnlich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Der Paulus hat sich hier übertroffen. Er beschreibt einen Gott, der uns so nahe kommt, dass er sich im Fleisch und im Blut mit uns identifiziert, um uns aus dem zu helfen, in dem wir verfallen sind. Und es ist ein Kampf, um das wieder zu erringen, was durch die Sünde verloren ging. Und Gott in seinem Heiligtum tut das, was Gott kann, was in Gottes Fähigkeit ist, um diesen Sündenzustand, der in uns herrscht, aufzuheben. Und er sagt zu uns, tut ihr auf eurer Ebene, was eure Möglichkeiten sind, um das zu erreichen, was ich euch schenken will durch meinen Geist. Wir haben etwas zu tun, aber wir haben keinen Verdienst dadurch. Keinen Verdienst, denn alles kommt von ihm. Eine einzigartige Erlösung. Die Charakter auf der Waage des Heiligtums zu legen, das ist Gottes Werk. Aber durch Bibelstudien, um den Charakter wieder zu erhöhen zu einem Standard, das Gott stellt, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen bereit sein, geändert zu werden. Wenn wir nicht Ja sagen, dann bleiben wir, wo wir sind. Aber Epheser 5, Vers 27 sagt, dieser Prozess muss in uns geschehen, damit er sich selbst, die Gemeinde, herrlich darstelle, sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Wir sollen perfekt werden, sagt die Bibel. Werdet perfekt, vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da sage ich mir, huh. Und dann lese ich und dann steht da geschrieben, in deiner Sphäre, so wie er es tut in seiner Sphäre. Dann wische ich mir den Schweiß von dem Kopf. Es ist in seiner Kraft möglich, denn er, der Gottmensch, macht es möglich. Das sind so viele wunderbare Beispiele in der Bibel und wir werden gleich einige besprechen. Kolosser 1, Vers 21. Und euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt waret, in den bösen Werken hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Unverklagbar. Wenn ich mich anschaue, dann sehe ich nur eine verklagbare Person. Ich habe keine Chance. Aber wenn er mir sein Kleid der Gerechtigkeit schenkt, dann bin ich tadellos. Tadellos. Aber da ist ein Werk, das zu tun ist. Und in Trübsal hat er es gelernt, der keine Sünde hat. Und darum erlaubt er Trübsal in meinem Leben, wo Sünde ist, damit ich sein Lernen in diesem Prozess mein eigen machen kann und verändert werden kann, um auch heilig und tadellos und unverklagbar dazustehen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibet und euch nicht abbringen lässt, das etwas zu tun, festhalten von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, welches in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt wird, dessen Diener ich auch Paulus geworden bin. Nun freue ich mich in den Leiden für euch. Und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlte, an den Trübsalen Christi für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde. Wir müssen alle teilhaben an diesem Prozess. Denn wir sind in der Steingrube des Lebens und Hammer und Meißel müssen den Charakter ordnen und glatt streichen, damit er in den Tempel eingebaut werden kann und endgültig ohne Hammer und Meißel seinen Platz einzunehmen. Wir sind nämlich lebendige Steine. Wir werden also durch Leiden geschliffen. Und manchmal kommen wir in Situationen, wo wir sagen, lieber Gott, hast du mich verlassen? Und gerade in dieser Situation ist es, wo Gott uns nicht verlassen hat, sondern ganz nahe an uns dran ist. Denn er ist mit seinem Werk beschäftigt, was ich aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Er erlaubt, dass wir mit Leiden und Schwierigkeiten zusammentreffen, damit unsere Selbstsucht, die in unserem Charakter eingebaut ist, geändert wird in einen Charakter, der Mitleid haben kann mit anderen, der sanftmütig ist und der Liebe ausstrahlen kann. Und das ist ein Werk, das nur Gott tun kann. Ich lese im Geist der Weissagung, dass Engel im Himmel wollen gerne die willkommen heißen, die auf Erden anderen gedient haben, eher als sich bedienen haben lassen. Ich möchte das mal in der Geschichte in einer Typologie ein bisschen auseinandernehmen. Und wir kennen die Geschichte, es ist sicher eines der schönsten Geschichten in der Bibel, die Geschichte von Josef. Und die Tiefe, die wir in dieser Geschichte finden, denke ich, können wir nie erschöpfen. Es ist unmöglich. Denn Josef ist ein Typus von Jesus Christus. Und dieser Typus gibt mir eine Einsicht, von wie er mit uns handelt und was er selber auch getan hat. Dieser Josef, der wurde genauso verkauft wie unser Jesus Christus. Dieser Josef ging in Gefangenschaft und er wurde ein Sklave, damit das Volk Israel erlöst werden konnte. Nicht nur wurde er verkauft, er wurde betrogen, da wurde über ihn gelogen, sein Charakter wurde in einem falschen Licht gestellt, nicht weil sein Charakter einen Fehler hatte, sondern weil diejenigen, die Charakterfehler hatten, den tadellosen Charakter nicht akzeptieren konnten. Denn er war ein Vorwurf für sie. Und dieser Josef, obwohl er nicht gesündigt hatte und obwohl er gekämpft hat gegen die Versuchung der Sünde, als Potiphas Frau ihn über die Grenze schieben wollte, der endet im Gefängnis. Und ich lese nirgends in der Bibel, dass er sich darüber beklagt hat. Er hat das einfach angenommen. Und er hat jahrelang in diesem Gefängnis gelebt. Und Gott hat ihn sogar da gebraucht. Und Jesus Christus hat jahrelang in diesem Gefängnis gelebt, ohne zu klagen. Und als sie ihm versprochen hatten, diejenigen, denen er geholfen hat, dann haben sie ihn vergessen. Sie haben ihn da gelassen, bis er endgültig wegen dem Traume Pharaos aus seinem Gefängnis befreit wurde. Und dann wurde er zum ersten Minister von Ägypten. Das ist die Geschichte Jesu. Das ist die Geschichte Jesu. Aber der Umgang mit seinen Brüdern, die ein Typus sind von dem, was ich bin, in all den besonderen Eigenschaften, das ist die Geschichte, wie Gott umgeht mit seinem Volk. Dieser Josef, dieser Typus von Christus, der da im Gefängnis war, der verkauft wurde durch seine eigenen Brüder, der als Sklave verkauft wurde, wie der umgeht mit seinen Brüdern, ist die Geschichte von wie Gott umgeht mit uns. Eine fantastische Geschichte. Ich möchte diese Geschichte kurz mit euch besprechen. Wir lesen im 1. Mose Kapitel 37 und wir werden etliche Kapitel hier durchstudieren, sie nicht alle lesen, wir wollen nur ein paar Kerngedanken rausholen. Jakob aber wohnte im Lande, darin sein Vater ein Fremdling war, im Lande Kanaan. Wir sind auch Fremdlinge in dieser Welt, wenn wir Jesus Christus als unseren Erlöser angenommen haben. Dies ist die Familiengeschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Zilpas, der Weiber seines Vaters. Und Josef brachte Klagen über sie vor ihrem Vater. Das ist schon immer mal problematisch, wenn die anderen, wenn die Fehler aufgewiesen werden von den anderen. Und sie hassten ihn. Denn nach der Beschreibung war er tadellos. Er war der Geliebte. Und dann hatte er noch Träume. Und diese Träume regten die Familie schrecklich auf. Dann träumt er, dass die ganze Familie sich eines Tages vor ihm niederbeugen würde. Und die Bibel sagt, sie hassten ihn. Sie hassten ihn. 1. Mose 37, Vers 4. Josef aber hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr, sagt die Bibel. Das ist unglaublich. Aber der Vater, der hat sich seinen Sohn angesehen und hat gewusst, dass Gott mit diesem Sohn redet, denn er selbst wurde ja unterwiesen durch Träume und durch Visionen. Aber er wusste auch, dass die Brüder Josef hassten. Und so haben wir eine Typologie unseres Menschseins und diesen Typus Josef, der die Rolle Jesus Christus spielt in dieser Geschichte. Und dann träumte er von der Sonne und dem Mond und die 11 Sterne, die sich verneigten. Und er erzählte es seinen Geschwistern. Und der Vater hat gewusst, hier sind Probleme. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollten etwa auch ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde verneigen? Und seine Brüder beneideten ihn. Sein Vater aber behielt das Wort im Gedächtnis. Jetzt lese ich im Geist der Weissagung, dass der Vater eigentlich das gesagt hat, um den Zorn, der Brüder zu beschlichten. Aber eigentlich hat er sich gedacht, wie wird das eines Tages geschehen? Naja, ihr kennt dann die restliche Geschichte. Die Brüder sind nicht da, sie hüten die Schafe. Und er geht hin, um ihnen zu helfen. Ich kann mir vorstellen, er läuft ganz freudig, um seinen Brüdern etwas zu essen zu bringen und mit ihnen zu unterhalten. Und sie sagen, seht, da kommt der Träumer. Und sie planten, ihn zu ermorden. Seht, da kommt der Träumer. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Der Träumer. Und als Ruben hörte, dass sie ihn ermorden wollten, naja, dann hat er geplant, um ihn zu retten. Also er hatte einige gute Eigenschaften, Ruben, obwohl nachher es nicht so gut mit ihm ging. Und sie fingen ihn und sie zogen ihn den Rock aus und endgültig nach einer Besprechung entschließen sie, sie schmeißen ihn da in die Zisterne. Und da liegt er. Und jetzt entscheiden sie, was sie machen wollen. Ruben wollte ihn ja retten, aber er hatte was anderes zu tun. Und Juda kommt ins Spiel. Und das ist für mich das Faszinierende. Denn Juda ist endgültig derjenige, aus dem der Messias hervorkommen würde. Und Juda sprach zu seinen Brüdern, was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaeliten verkaufen. Und sie verkauften ihn für 20 Silberlinge. 20 Silberlinge. Die Bibel sagt nicht, was die Ismaeliten nachher für Josef bekommen haben. Aber sie waren ja da, um einen Profit zu machen. So frage ich mich, haben sie vielleicht 30 Silberlinge bekommen, als sie ihn verkauft haben? Es ist ja möglich. Und dann wäre die Typologie vollkommen. Aber für 20 Silberlinge haben sie ihn verkauft. Und dann, jetzt müssen sie einen Plan machen. Sie nehmen diesen Rock und sie schmieren ihn in Blut. Es ist ja interessant, dass Jesus Christus auch seinen Rock ausziehen musste und er wurde verteilt unter den Römern. Und dieser Rock, dieser Außenrock hatte doch wahrscheinlich auch Blut an sich, denn es triefte ihm ja von der Dornenkrone runter auf seinen Rock. Aber das weiße Kleid, das ohne Saum war, das Unbefleckte, dafür haben sie das Los geworfen. Und sie verkauften ihn in Ägypten. Jetzt, ich will Ihnen die Geschichte erzählen, von was mit ihm passiert ist. Wir haben sie ja schon kurz zusammengefasst. Nie hat er sich beklagt. Er hat gelitten, jahrelang. Aber er hat Gott nicht verlassen. Er hat nicht seinen Glauben aufgegeben. Er hat sich geklammert an seinen Gott. Und endgültig wurde er verherrlicht. Und dann gehen wir nach Kapitel 42 und wir haben eine Hungersnot. Und Jakob sagte, dass Korn in Ägypten war. Denn durch den Traum, den Josef hatte, wurde er ja erhöht und er hatte den Weizen gesammelt und seine eigenen Brüder kommen. Kauft uns das Selbstgetreide, dass wir leben und nicht sterben. Getreide, das Lebensbrot. Wir brauchen dieses Lebensbrot, damit wir nicht sterben. Im geistlichen Sinne, wenn wir nicht Lebensbrot kaufen bei Jesus Christus, dann werden wir verhungern. Denn nur er hat Lebensbrot. Der Rest ist verhungert. Da ist nichts. Aber Jesus Christus hat Lebensbrot. Kauft das Selbstgetreide, dass wir leben und nicht sterben. Und sie ziehen hinauf nach Ägypten, aber Benjamin, der Blutbruder von dem gleichen Vater und seiner leiblichen Mutter, der soll nicht mitgehen. Denn der Vater hatte solch einen Schmerz, so einen gewaltigen Schmerz, als Josef angeblich starb. Und ich stelle mir vor, dass Gott Vater diesen gleichen Schmerz hatte. Und dieser Benjamin, der wird versorgt. Der soll nicht mit ihnen gehen. Und wir werden ja nachher sehen, typologisch, wie steht das mit dem Benjamin? Und als er sie sah, seine Brüder, und nun Josef seine Brüder sah, erkannte er sie, verstellte sich aber und redete hart mit ihnen und fragte sie, wo kommt ihr her? Sie antworteten, aus dem Land Kanaan, um Speise zu kaufen. Aber wiewohl Josef seine Brüder kannte, kannten sie ihn doch nicht. Ist das nicht so, wie wir sind? Hä? Er kennt uns und wir kennen ihn nicht. Sein Charakter liegt an Scherben in dieser Welt und wir kennen ihn nicht, aber er kennt uns. Er kennt unser Wesen. Er weiß, wer wir sind. Er weiß, wie wir verändert werden können. Und hier haben wir eine Typologie des Untersuchungsgerichts. Und das findet jetzt statt, damit der Mensch auch durch Leiden geläutert werden kann, damit er versteht, was in seinem Inneren wirklich los ist. Diese Brüder, die bereit waren, ihn zu ermorden, die ihn endgültig verkauft haben, die ihm seinen Rock ausgezogen haben, ihn mit Blut verschmiert haben, eine Typologie, die das Bild vervollständigt, die stehen jetzt vor demjenigen, der sie durch und durch kennt. Und Josef gedachte der Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Kapitel 42, Vers 11. Wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich deine Knechte. Wir sind redlich. Wir sind okay. Wir sind gute Menschen. Wir sind redlich, aber mit wem reden sie denn? Mit wem reden sie denn? Sie reden mit dem, den sie verkauft haben. Der weiß, was in ihrem Herzen los ist. Und er weiß, wer was gesagt hat. Aber sie wissen nicht, dass er es weiß. Und wie geht er mit ihnen um? Sagt er zu ihnen, ihr habt mich verkauft. Es ist meine Chance. Nein. Geht ganz anders mit ihnen um. Daran will ich euch prüfen, so wahr der Pharao lebt. Sollt ihr von hier nicht fortgehen, es komme denn euer jüngster Bruder her. Bringt den jüngeren Bruder her, oder ihr geht nicht weiter. Und er nimmt sie und zerschmeißt sie alle ins Gefängnis. Und sie denken, ach, was suchen wir hier? Und sie reden in ihrer Sprache Hebräisch und wissen nicht, dass er jedes Wort versteht. Und sie unterhalten sich. Alle zusammen in Verwahrung 3 Tage lang. Und dann sagt er zu ihnen, lasset einen von euren Brüdern hier gebunden im Gefängnis zurück, die anderen aber geht hin und bringet heim, was eure Familien zur Stillung, zu Hungers bedürfen. Euren jüngsten Bruder aber bringt ihr zu mir. So wird man euren Worten glauben. Sie sagten aber zueinander, jetzt ist es interessant, wahrlich, das haben wir an unserem Bruder verschuldet, dessen Seelenangst wir sahen. Und Jesus hört es, Josef, und er weint, er versteckt sich. Er hat ein Ringen in sich. Er kann ihnen nicht sagen, wer er ist. Es ist eine Untersuchung am Gang, eine Charakteruntersuchung. Ruben antwortet und sprach zu ihm, Habe ich es euch nicht gesagt, ihr solltet euch an den Knaben nicht versündigen? Sie beschuldigen sich einer gegen den anderen. Und ihr kennt die Geschichte, der eine bleibt zurück im Gefängnis. Wer war er? Simeon. Und die anderen dürfen gehen. Und dieser Bruder wird wieder frei sein, wenn sie zurückkommen mit Benjamin. Dann dürfen sie frei sein. Und er tut das Geld wieder in ihre Säcke und er schickt sie weg. Und unterwegs entdecken sie diesen Sack mit Geld. Und als sie nach Hause kommen, machen die anderen die Säcke auf und die haben alle das Geld und der Schweiß läuft ihnen von dem Kopf runter. Und sie erzählen dieses ihrem Vater und der Vater sagt, jetzt habe ich Josef verloren und jetzt Simeon auch noch. Und jetzt sagt ihr, wenn wir wieder hingehen, müssen wir Benjamin auch noch mitnehmen. Ein schrecklicher Zustand. Jetzt, ich kann mich entsinnen, ich war einmal bei einem Supermarkt vor vielen Jahren, da war ich noch sehr jung. Von Glauben habe ich gar nichts gewusst. Und ich habe eingekauft da bei dem Supermarkt und ich habe so ein großes Gerät gekauft und die haben so beschäftigt, dass es da durch. Und als ich nach Hause kam, merkte ich, ich habe für das Gerät gar nicht bezahlt. Und das war für mich eine Freude. Ich habe sogar gesungen drüber. Ich habe denen eine übers Ohr gehauen. Hier habe ich mein Geld noch immer und hier ist das Gerät. Danke, großer Supermarkt, du kannst es dir ja leisten. Heute würde ich wieder hingehen und sagen, hör mal, ich denke, ihr habt einen Fehler gemacht. Interessant, eine Versuchung, das Geld ist da. Sie hätten ja sagen können, toll, schau mal da, die waren so doof, die haben das Geld nicht erst genommen, wir haben noch unser Geld. Die, die bereit waren, ihn zu verkaufen, sitzen jetzt immer noch mit ihrem Geld und das Geld bringt sie zum Denken. Und anstatt, dass sie ihrem Vater nichts davon sagen, zeigen sie ihm das Geld. Und sie überlegen sich diese Dinge. Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr nehmen? Da sagt Ruben, du kannst meine beiden Söhne töten, wenn ich den nicht aufpasse. Benjamin soll aufgepasst werden. Ruben redet groß. Aber die Hungersnot drückte das Land. Ich nehme an, dass Simeon einige Monate im Gefängnis saß. Er hatte Zeit zum Denken. Er saß stockseelenalleine in einem Gefängnis. Und so sitzen wir oft in dem Gefängnis unserer Gedanken und unserer Missetaten, damit wir uns überlegen, wo wir herkommen. Und wohin wir auf dem Weg, nach wohin wir auf dem Weg sind. Endgültig die Hungersnot drückt und Juda antwortete und sprach zu ihm, der Mann hat uns ernstlich bezeugt und gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit euch. Lasst du ihn aber nicht gehen, so reisen wir nicht hinab. Und er sagt, ich stehe ein für ihn. Juda, derjenige, der gesagt hat, verkaufen wir ihn. Der gleiche Juda, der sagt jetzt, ich stehe ein für ihn. Juda sprach zu seinem Vater Israel, gib mir den Knaben mit, so wollen wir uns auf den Weg machen, dass wir leben und nicht sterben. Wir und du und unsere Kinder, ich will für ihn bürgen. Von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle, so habe ich mein ganzes Leben verwirkt vor dir. Der Verkäufer wird ein Antitypus. Er hat Mitleid, er hat Barmherzigkeit, er hat etwas durch die Umstände des Lebens gelernt. Der Vater sagt, nehmt euch den doppelten Betrag Geld in eure Hände. Gebt das Geld wieder zurück. Nicht wie ich beim Supermarkt. Nein, gebt das Geld wieder zurück. Damit sie sehen, dass wir nicht geldgierig sind, dass das nicht unser Ziel ist. Wir haben ganz andere Eigenschaften. Und sie kamen wieder dahin und als nun Josef den Benjamin bei ihnen sah, sprach er zu seinem Hofmeister, führe die Männer ins Haus hinein, schlachte und richte zu, denn sie sollen mit mir zu Mittag essen. Und sie hatten Angst. Sie hatten Angst. Und so haben viele Menschen Angst vor Jesus Christus. Sie haben Angst, um mit ihm zu essen. Denn er, der das Innere sieht, er wird vielleicht nicht so freundlich sein, wie wir uns ihn vorstellen. Und als sie bei der Tür waren, dann sagten sie zu dem Diener, hey, wir haben Geld mitgebracht. Ihr habt einen Fehler gemacht. Hier ist das Geld, was ihr letztes Mal mitgegeben habt. Und er hat gesagt, nein, es ist ein Schatz Gottes. Ein Schatz? Ein Schatz Gottes, das ist ein interessanter Gedanke. Dann fürchteten sich die Männer, weil sie in Josefs Haus geführt wurden und sprachen, man führt uns hinein um des Geldes willen, welches das erste Mal wieder in unsere Säcke gekommen ist, dass man über uns herfalle und uns überwältige und uns zu Sklaven machen samt unseren Eseln. Sie wollen keine Sklaven sein. Aber sie haben Josef verkauft als Sklaven. Und so sind wir. Wir wollen keine Sklaven sein, aber wir haben einen Charakter, der bereit ist, Josef zu verkaufen. Bitte, mein Herr, wir sind schon einmal hier gewesen, um Korn zu verkaufen. Da es uns begegnet, als wir in der Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, da war das Geld. Bitte nimm das Geld. Wir wollen im Reinen sein vor dir. Wir wollen hier stehen, als ob da nichts ist zwischen uns. Aber er sieht ja das Herz. Er versteht ja, was sie reden. Und er sagt, wie geht es euch? Wie geht's eurem Vater? Es geht deinem Knechte, unserem Vaters, wohl. Deinem Knechte? Er lebt noch und sie verbeugten sich und fielen vor ihm nieder. Der Traum ist wahr geworden. Der Traum ist wahr geworden. Danach aber zog sich Josef zurück, denn sein Herz erbrannte gegen seine Brüder. Und er suchte einen Ort auf, wo er weinen konnte. Und ihr kennt ja die fantastische Geschichte. Er lässt sie sitzen nach der Reihenfolge ihres Alters. Und sie staunten. Wie weiß der das? Was ist hier los? Sie mussten aber vor ihm sitzen, der Erstgeborene zu oberst und der Jüngste zu unterst, sodass die Männer einander verwundert anschauten. Und man trug ihnen von dem auf, was vor seinem Angesichte gestanden hatte. Dem Benjamin aber ward fünfmal mehr aufgetragen als ihnen allen. Fünfmal mehr. Und einer beobachtet. Und er schaut sich die Brüder an. Denn damals, als er der war, der Vaters Lieblingssohn war, weil er von der Mutter, die er liebte, geboren wurde, wurde ja beneidet. Sie waren ja neidisch auf jedes Ding. Sie hassten ihn, wenn er bevorzugt wurde. Jetzt kriegt Benjamin fünfmal mehr als die anderen. Was werdet ihr jetzt machen? Werdet wir sagen, wieso kriegt der fünfmal mehr wie wir? Kein Ton, kein Muckser. Sie sind total zufrieden, dass Benjamin 5-mal mehr bekommt als sie. Sie können es vielleicht nicht verstehen, sie wissen nicht warum, aber sie akzeptieren es. Das ist doch etwas, was sich geändert hat in ihrem Wesen. Hier ist eine Untersuchung, eine Charakteruntersuchung. Sie sind unter der Lupe und überall, wo sie versagt haben, durch die Umstände, die danach kamen, wurden sie umgebastelt, was sie jetzt sein können. Und Josef befahl seinen Hofmeister und sprach, fülle den Männern die Säcke mit Speise, so viel sie tragen möge, und lege ein jedes Geld in seinen Sack und meinen Becher, meinen silbernen Becher, aus dem ich trinke, um wahr zu sagen, so glaubten sie ja in den Zeiten, tu den da in Benjamins Sack und lass sie ziehen. Und dann geh hinterher. Und dann finde aus, wer den Becher hat. Und der Diener hat natürlich genau gewusst, wer der Älteste ist und wer der Jüngste ist, denn er musste ja die Sitzplätze so regeln. Und fang an mit dem Ältesten. Er sagt zu ihnen, ist nicht das, woraus mein Herr trinkt und wodurch er zu weissagen pflegt? Da habt ihr aber übel getan, durch das zu stehlen. Also hier ist ein Umstand, den sie überhaupt nicht verstehen. Vers 9 sagt, bei welchen von deinen Knechten aber etwas gefunden wird, der soll sterben und wir anderen wollen deinen Herrn Knechte sein. Sie sprechen ein Urteil über sich selber aus. Der soll sterben und wir werden alle Knechte sein. Aber Gott ist ganz anders. Also hier ist eine andere Sache. Er aber sprach, sollte es jetzt gar nicht nach euren Worten gehen? Nein, sondern bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht, ihr anderen aber sollt ungestraft bleiben. Das ist, wie Josef den Auftrag gab. Fair, fair. Ihr seid ungestraft, wenn ihr keine Schuld habt, aber der wird Sklave werden. Und sie fingen an beim Ältesten bis zum Jüngsten. Und so ist das Untersuchungsgericht. Das Untersuchungsgericht fängt an bei dem Ältesten und hört auf bei dem Jüngsten. Endgültig haben sie den Becher gefunden bei dem Jüngsten. Vers 14 sagt, und Juda ging mit seinen Brüdern in Josefs Haus, denn er war noch das Selbst, und sie fielen vor ihm auf die Erde nieder. Und Josef tadelt sie und sagt, ihr wisst ja, was ich bin und wozu ich imstande bin. Juda antwortete, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Und wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind unseres Herrn Knechte, wir und der, in dessen Hand der Becher gefunden werde. Er aber sprach, das sei fern von mir, solches zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Becher gefunden wurde, soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden zu eurem Vaters Haus. Puh, Krise. Charakteruntersuchung. Was haben sie gemacht mit Josef? Sie haben ihn verkauft. Sie haben den Vater belogen. Jetzt haben sie die Chance. Sie können das Gleiche tun mit Benjamin. Sie können genau das Gleiche tun und sie können noch mit ihrem Geld in ihren Säcken auch noch davon kommen. Letztes Mal war es ja gut genug. Und Juda schritt ein und sagt, mein Vater würde es nicht überleben. Ich kann das meinem Vater nicht antun. Nimm mich und lass ihn gehen. Das ist ein total umgewandelter Mensch. Und die Untersuchung ist vorbei. Und Josef kann es nicht mehr in sich halten. Denn diese Brüder sind total geändert. Sie sind nicht mehr diejenigen, die ihn verkauft haben. Sie sind ohne Fleck und ohne Tadel vor ihm. Sie haben einen neuen Charakter. Sie haben einen Charakter, der Gott ähnlich ist. Käme ich nun zu deinem Knechte, meinem Vater, und der Knabe wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, wenn er sehe, dass die Kinder nicht da ist, dass er stürbe. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, durch den Kummer in Todesreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat sich mit meinem Vater für den Knaben verbürgt und versprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Genau derjenige, der gesagt hat, verkauf ihn. Der redet jetzt so. So habe ich meinen Vater gegenüber mein ganzes Leben verwirkt. Darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hier bleiben, anstatt des Knaben. Und die Bibel sagt, da konnte sich Josef vor allem, die um ihn her standen, nicht länger enthalten, sondern rief, tut jedermann von mir hinaus. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Er sagt zu ihnen, ich bin Josef. Die Untersuchung war vorbei. Fing an mit dem Ältesten, endete mit dem Jüngsten. Charaktereigenschaften, die vorher in ihren hoch waren, waren jetzt entfernt. Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und ärgert euch nicht darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch gesandt. Ist das nicht eine tolle Typologie? Eine tolle Typologie. Keinen Vorwurf, keinen Hass, sich nicht rächen wollen. Er hätte ja die Macht dazu. Nichts. Komm her zu mir. Zieht's eilends zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, säume nicht. Du sollst im Lande Goschen wohnen, nahe bei mir. Das ist der Erlösungsplan. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder und dein kleines und großes Vieh und alles, was dein ist, ich will dich da selbst mit Nahrung versorgen. Ein himmlisches Brot, das nie zergeht, wo man nie wieder Hunger haben muss. Ein Wasser, das nie wieder durstig macht. Ich will dich selbst mit Nahrung versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dein ist. Und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich mündlich mit euch rede. Wir verstehen nicht die Umstände des Lebens. Wir verstehen nicht, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Wir verstehen nicht, wenn wir in das Gefängnis geraten, von unseren Gedanken und den Umständen. Aber Gott versteht's und Gott erlaubt es und eines Tages wird er sagen, siehe, hier bin ich, ich war's, der es um deinetwillen getan hat. Er küsste alle seine Brüder und er weinte über sie. Kommt zu mir, so will ich euch das Beste des Landes geben und ihr sollt das Fett des Landes haben. Und dann, Kapitel 45, Vers 22. Er schenkte ihnen allen, ein jeden, ein Feierkleid. Seht ihr die Typologie? Jeder bekommt ein Kleid. Jeder. Ein neues Kleid. Ein Hochzeitskleid. Eine Verbindung mit Jesus Christus. Benjamin aber schenkte er 300 Silberlinge. Das ist 10-mal mehr, als wofür sie ihn verkauft haben. Und sie hätten sich denken können, warum kriegt der jetzt 300 Silberlinge und wir kriegen keine? Ja, für wen steht denn Benjamin jetzt? Wer ist Benjamin in dieser Geschichte typologisch? Er ist der Bruder, der Fleisch seines Fleisches ist, der Bruder, der Blut seines Blutes ist. Er ist der Bruder, der junge Bruder, der von seinem Vater und seiner leiblichen Mutter stammt. Bruder, junger Bruder. Haben wir einen älteren Bruder? Haben wir einen älteren Bruder, der auf diese Welt gekommen ist, um Fleisch unseres Fleisches zu werden und Blut unseres Blutes zu werden, damit er mit uns eine Brüderschaft gründet, die genauso nah ist, wie diese Brüderschaft war? Wir sind Benjamin. Wir werden 10-mal mehr belohnt als das, wofür wir ihn verkauft haben. Was für einen Gott dienen wir? Er ist Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes. Er hat für mich gelitten. Er hat für uns im Gefängnis gesessen. Durch Leiden wurde sein Charakter erbaut. Aber er, der keine Schuld hatte, er, der nie gesündigt hatte, er, der keine Neigung zur Sünde hatte, musste alle die Folgen der Sünden erleiden, damit ich, ein antitypischer Benjamin, eine Bruderschaft mit ihm haben kann. Diese Gottheit möchte ich einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Mit diesem Gott möchte ich eine Ewigkeit leben. Und die Geschichte sagt, sie kamen zurück, sie sagten, Josef lebt. Ich kann mir vorstellen, wie viele Tränen da waren. Und sie mussten alle beichten. Und alle diese Lügen und alles kam raus. Es wurde hausgereinigt. Und der arme Vater glaubte es nicht. Er ist Herrscher über ganz Ägypten. Der Vater glaubte es nicht. Und dann ging er nach draußen und dann sah er. Als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, ihn zu führen, war der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und er sagte, ich will hingehen und ihn sehen. Das ist die schönste Erlösungsgeschichte in Typologie in der ganzen Bibel. Das ist der Bericht, wie Gott sorgfältig mit uns umgeht, um das, was verhärtet ist, was durch Sünde vernichtet ist in uns, mit Liebe und Sorgfalt auszuradieren, wenn wir ihm die Gelegenheit geben. Mögen wir lernen, was es heißt, um Jesus Christus in dieser Welt zu repräsentieren. Amen.